The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Sie hören mich aus Heidelberg heute, mehr dazu gleich. Heute ist Mittwoch, der 8. Juli.
Well, we're going to see. I was very disappointed with NATO. And frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended.
Donald Trump zeigte demonstrativ schlechte Laune zum Start des NATO-Gipfels. Er sei enttäuscht von der NATO zuletzt gewesen. Nur aus Respekt gegenüber seinem Freund Erdogan sei er überhaupt nach Ankara gereist. Enttäuscht ist Trump vor allem von UK, von Deutschland, Frankreich. Ja, warum denn? Weil sie nicht geholfen haben in seinem Krieg gegen den Iran. Man sei nicht für die USA da gewesen, obwohl doch die USA immer für die anderen da gewesen seien.
We didn't need any help at all. And in a way, I was testing people. I was testing to see whether or not they'd be there, because I've long said that we help them, but I'm not sure that they'd be there for us. And Italy turned us down, and Germany turned us down, and France turned us down. And it's okay. But, you know, why are we spending hundreds of billions of dollars and they're not there for us? We've always been there for them.
Damit ist der Ton zum Auftakt des NATO-Gipfels gesetzt für das Treffen der 32 Bündnispartner. Für Deutschland und Europa ist die Mission klar. Man will sich in der Türkei Gedanken machen, wie die NATO europäischer werden kann. Unter Einbeziehung von Kanada. Friedrich Merz vor dem Abflug.
Ich wünsche mir, dass es uns gemeinsam gelingt, einen Geist von Ankara zu wecken. Von diesem Gipfel soll die Botschaft ausgehen. Wir bauen eine europäischere NATO, damit die NATO transatlantisch bleiben kann.
Das ist dringend nötig. Amerika ist nicht mehr der große Freund, der er mal war. Und das hat am Ende, nicht nur mit Donald Trump zu tun. In einer Welt, in der drei Großmächte, USA, China, Russland, um Einflusssphären ringen, muss die europäische Sicherheitsarchitektur neu justiert werden. Eine Lockerung von Washington, nicht Lossagung, Lockerung, ist geboten angesichts der erratischen Außenpolitik aus Washington. Wir erinnern uns. Zum Beispiel Friedrich Merz äußerte sich im April kritisch über den Iran-Krieg von Trump bei einer Podiumsdiskussion mit Schülern im Sauerland.
Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung, weil die Iraner offensichtlich stärker sind als gedacht und die Amerikaner offensichtlich auch in den Verhandlungen keine wirklich überzeugende Strategie haben.
Die Reaktion aus Washington erfolgte innerhalb von 42 Stunden. Trump schrieb bei Truth Social, Merz wisse wohl nicht, wovon er rede. Kündigte eine Reduzierung amerikanischer Truppen in Deutschland an, 5.000 Soldaten im Laufe des Jahres. Auch die Zölle wurden und werden zur Züchtigung von uns Deutschen und von uns Europäern eingesetzt. Jüngstes Beispiel, die Digitalsteuer für US-Unternehmen. Das diskutiert Brüssel. Trump postet daraufhin sofort die Warnung, wer das macht, bekommt 100% Strafzölle für alle Waren aufgebrummt. Man könnte die Reihe noch fortsetzen. Erinnert sei an die Einbestellung von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen auf den Golfplatz von Trump nach Schottland. Auch die Tatsache, dass Trump glaubte, in Alaska den Ukraine-Krieg mit Putin alleine verhandeln und beenden zu können, war ein Affront sondergleichen und erfolglos noch oben drauf. Ein US-Präsident, der bei der heimischen Weltmeisterschaft rote Karten per Telefon einkassiert, das ist mehr als schräg.
And I'm a person that loves sports and was a good athlete. And I understand sports really well, really well.
Die NATO und Europa brauchen darum Abstand von den USA. Gerade mit Blick auf den Ukraine-Krieg, der diesmal das große Thema ist. Schon gestern traf Merz im Sheraton Hotel in Ankara den Ukrainer Volodymyr Zelensky. Danach kam er mit den Premierministern aus Kanada und Norwegen zusammen. Mit Kanada wurde gerade ein gigantischer U-Boot-Deal ausgemacht. Auch das ein erster Schritt, die Abhängigkeit von der amerikanischen Rüstungsindustrie zu lösen. Europa wird künftig seine Verteidigungseinkäufe nicht mehr alleine in den USA machen. Bisher kam von dort der Löwenanteil unserer Kriegsgerätschaften. Wolfgang Ischinger, Diplomat, ehemals deutscher Botschafter in Washington, schrieb dazu in einem Essay erst in diesen Tagen, Zitat, wenn Europas Ausgaben effektivere Militärs hervorbringen sollen, dann wird der Kontinent einen echten Binnenmarkt für Verteidigung und Zusammenarbeit bei der Beschaffung und Entwicklung von Waffen benötigen. Bums. Fazit. Militärisch und ökonomisch ist Decoupling von den USA angesagt, zumindest im Sinne einer Lockerung. Das Ganze ist nicht mehr nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit. Aus der einstigen Freundschaft, aus der engen transatlantischen Verbindung ist eine distanzierte Zweckehe geworden. Das muss kein Drama sein, wenn die Europäer nicht darunter leiden und sich stattdessen emanzipieren. Europa zuerst. Das ist ein Gedanke, der in diesen Tagen gedacht werden darf. Europa zuerst, aber nicht Europa allein. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Auf der Bühne der Stadthalle Heidelberg haben wir gestern Abend ein Late-Night-Briefing veranstaltet. Das Gespräch von Aleph Doğan mit Günther Oettinger, dem ehemaligen EU-Kommissar, das hören wir gleich.
Im Grunde genommen müssen wir erkennen, wir sind gesamtwirtschaftlich und haushalterisch nicht das Vorbild Europas, sondern auch ein Problem.
Anne Schwedt in New York hat Neuigkeiten für uns von SpaceX und wir freuen uns über eine Hochzeit einer Popgigantin. Am Abend waren wir mit unserem Late-Night-Briefing zu Gast in Heidelberg. Was für eine schöne, eine geistreiche und, tja, auch nicht unwichtig, eine gastfreundliche Stadt. Live auf der Bühne der Stadthalle haben wir unseren Podcast vor Publikum vorgetragen und aufgezeichnet und zahlreiche begeisterte, hunderte begeisterte Pioneers waren dabei.
Und ich höre auch Pioneer Podcast jetzt schon seit Jahren. Und mir macht es immer wieder Spaß, da neue Denkanstöße zu kriegen, da andere Perspektiven eröffnet zu kriegen und auch mal aus diesem Standardjournalismus auszubrechen.
Es war ein geselliger Abend mit einem abwechslungsreichen Programm. Es wurde nachgedacht auf offener Bühne, es wurde gelacht, es wurde gefeiert. Kurz gesagt, es hat uns allen, glaube ich, richtig Spaß gemacht.
Einfach die Leute mal live zu sehen, fand ich sehr spannend. Wir saßen auch direkt an der Ecke und die saßen immer mal wieder bei uns. Auch der Oettinger saß direkt vor uns. Wir haben auch in der Pause kurz mit ihm gesprochen. Ja, es ist spannend, eben miteinander zu sein und nicht da zu sitzen und es nur anzuschauen, sondern es wirklich so zu erleben. Es macht Spaß.
Chelsea Speaker war natürlich dabei. Jörg Thaddeus, Diana Kinnert, Pia von Versebe und Aleph Doğan. Wir alle auf der Bühne. Der Special Guest des Abends, Günther Oettinger. Gebürtiger Stuttgarter, Jurist von Beruf. Er war CDU-Ministerpräsident von Baden-Württemberg von 2005 bis 2010. Und danach zweimal, das hat sonst keiner geschafft, EU-Kommissar, unter anderem für Energie, für digitale Wirtschaft und dann nochmal für den Haushalt Europas. Er ist einer derjenigen Politiker, dessen Stimme noch heute zählt, der einen guten Abgang nach seiner aktiven Karriere hatte und ja, deshalb immer wieder gern eingeladen wird, auch von uns Pioneers. Wie war er? Wollte ich anschließend von den Pioneers wissen. Antwort: auf den Punkt war er. Witzig, sagte jemand, wortgewaltig, kritisch fiel das Wort, authentisch. Hier hören Sie doch einfach selbst Auszüge aus dem Gespräch von gestern Abend mit Aleph Doğan.
Herr Oettinger, wir haben jetzt seit etwas über einem Jahr die Bundesregierung unter Friedrich Merz im Amt. Es gibt viel zu besprechen, viel zu kritisieren, vielleicht auch einiges zu loben. Ich bin gespannt, wo in diesem Bereich Sie sich jetzt einordnen werden. Wenn wir aber jetzt mal auf die Positionierung, den Status Deutschlands im außenpolitischen Bereich blicken. Was hat sich in diesem Jahr aus Ihrer Sicht getan bei der Frage, wie die Bundesrepublik außenpolitisch auf dem internationalen Parkett sich gibt?
Noch immer sind wir die deutlich stärkste Wirtschaft Europas, die dritte der Welt. Und die Erwartung, dass wir uns einbringen, nicht dominieren, aber einbringen, durch Präsenz in Brüssel, in Straßburg, aber auch in New York und anderen Orten, die ist riesengroß. Die wohlmeinenden europäischen Nachbarn erwarten eine deutsche Führung, eine demokratische Führung. Und das ist eine Aufgabe des Kanzlers. Da hat er einiges begonnen, noch nicht genügend. Andere Minister. Generell, wir Deutsche müssen, glaube ich, Verantwortung für Europa wahrnehmen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik.
Haben Sie das Gefühl, dass es Deutschland und insbesondere dieser Bundesregierung bewusst, dass diese Verantwortung übernommen werden muss? Und dass die, das fand ich sehr interessant, dass Sie sagen, es wird von Deutschland eine deutsche Führung in Europa erwartet.
Ich bin ja 10 Jahre in Brüssel gewesen. Wenn man mit Ländern wie Estland, Lettland, Litauen, Finnland, Malta, Zypern, Österreich spricht, die erwarten, dass wir Deutsche nicht nur wirtschaftlich stark sind, sondern auch politisch unser Gewicht einbringen. Und klar ist, jemand wie Trump, vielleicht nimmt er Merz Angst, vielleicht. Oder Xi Jinping, die Chinesen. Das heißt, nur wir Deutsche können im Fahrersitz gemeinsam mit Frankreich, auch mit Polen, auch mit UK für eine starke europäische Sichtbarkeit sorgen. Mein Freund Jean-Claude Juncker sprach immer von Weltpolitikfähigkeit. Europa muss weltpolitikfähig werden. Und es geht nur, wenn wir Deutsche dazu bereit sind und an führender Stelle mitwirken.
Wie blicken Sie da auf dieses Reformpaket, das in der vergangenen Woche mit viel Tamtam der Gesellschaft, der Bevölkerung eröffnet wurde?
Da ist einiges drin im Bereich Arbeitsrecht, Arbeitsmarkt, was wichtig ist.
So etwas wie die Kündigungsschutzlockerung ab einem gewissen Gehalt, ja, zum Beispiel.
Da ist auch im Bereich Gesundheit und Rente mit den parallelen Paketen einiges drin, dass die Lohnnebenkosten nichts explodieren. Die Steuerreform ist lächerlich, ist ein Klacks. Und ich möchte behaupten, noch immer sind wir uns des Ernstes der Lage nicht bewusst. Wir bräuchten jetzt in der SPD einen jüngeren Gerhard Schröder, Agenda 2010, bevor er von Putin mit Wodka betrunken gemacht worden ist.
Aber einen jüngeren Gerhard Schröder, das heißt, Sie hätten lieber einen jüngeren Gerhard Schröder als einen CDU-Kanzler?
Nein. Als Juniorpartner, als Juniorpartner. Führer der SPD. Die Agenda damals war mutig. Der war auch Kanzler. Die war mutig mit Clement, mit Steinmeier, aber auch mit der CDU-CSU im Bundesrat. Und die CDU hat dann 16 Jahre weitgehend von dem Vorsprung, den wir durch Schröder bekommen haben, gelebt.
Das heißt, Angela Merkel hat nichts getan.
Sie hat Reformen für den Standort Deutschland, den Mut zu Zumutungen nicht gehabt, auch nicht gebraucht. Noch war der Tank voll, jetzt ist er leer. Und es ist höchste Zeit, wieder anzuknüpfen an diese Reformagenda.
Und wenn Sie jetzt sagen, dass die Reformen in Bezug auf Steuerpolitik lächerlich sind, lassen Sie uns da mal reingehen. Sind die lächerlich und der Macher dieser Reform ist sich darüber nicht bewusst und findet es selber gar nicht lächerlich, sondern ganz gut, was ein Problem wäre? Oder ist er sich darüber bewusst und es fehlt die Kraft und der politische Wille, um echte Reformen in ihrem Sinne und sicherlich auch im Sinne anderer voranzutreiben?
Die Entlastungen bei der Einkommensteuer, ein paar hundert Euro pro Jahr, sind zwingend geboten. Aber sie werden durch höhere Krankenkassenbeiträge, durch höhere Rentenversicherungsbeiträge, Pflegeversicherungsbeiträge mehr als aufgeziert.
Steigende Mietkosten.
Der Arbeitnehmer, der fleißig ist, 40 Stunden arbeitet, hat im nächsten Jahr unterm Strich nicht mehr netto, sondern maximal gleich viel, eher weniger.
Aber es kann ja nicht sein, dass außer Ihnen und mir und Gabor Steingart und allen Menschen, die hier sitzen, keiner rechnen kann. Das heißt, an welcher Stelle entscheidet man sich dann trotzdem für dieses Paket und verkauft es dann auch als, hier kommen Entlastungen?
Im Grunde genommen hätten wir zu Beginn der letzten Wahl einen Kassensturz gebraucht. Wo stehen wir eigentlich? Unsere nominalen Schulden Deutschlands sind noch vertretbar. Aber schauen Sie mal an, die Beratungen im Gemeinderat Heidelberg, Mannheim, Stuttgart, Bochum, Bottrop derzeit, die Kommunen sind schlecht dran. Die Landkreise, zum Teil Träger von Krankenhäusern, sind schlecht dran. Anderen deutschen Ländern geht es schlechter als Baden-Württemberg, uns geht es nicht mehr gut. Der Bund hat auch keine Rücklagen mehr, die werden jetzt aufgezehrt. Wir leben also von der Hand in den Mund und unsere Demografie ist schwierig. und wir haben nichts kapitalgedeckt. Rente nicht kapitalgedeckt, Pflege nicht, Gesundheit nicht. Das heißt, im Grunde genommen müssen wir erkennen, wir sind gesamtwirtschaftlich und haushalterisch nicht das Vorbild Europas, sondern auch ein Problem.
Apropos Baden-Württemberg, der CDU-Kandidat Manuel Hagel hat es ja nicht geschafft. Wie blicken Sie auf Cem Özdemir?
Das ist eine gute Regierung.
Ja.
Na, ich finde ganz beachtlich, dass nach 10 Jahren Grüne und CDU, 10 Jahre, beide gemeinsam über 60% bekommen von der Bevölkerung und damit eine stabile Mehrheit haben und dann nach einigen Tagen der Schockstarre sich gefunden haben. Das wird eine gute Regierung. Der Özdemir hat Erfahrung und der Hagel hat Potenzial.
Ist es auch ein Vorbild, dass Sie sich... Ist es auch eine Konstellation, die Sie sich für den Bund vorstellen könnten? Vielleicht sogar fürs Bund vorstellen oder wünschen würden?
Schwarz-Grün ja,
ja.
Grün-Schwarz nicht.
Ah ja, es hätte mich jetzt auch gewundert. Im Rahmen dieses Reformpakets und auch bei dem, was Gabor Steingart hier oben auf der Bühne gesagt hat, der demografische Wandel ist, glaube ich, der noch größere Elefant als manch andere Elefanten in allen Räumen, die wir gerade politisch mit Debatten füllen. Es ist viel über Renteneintritt und Ruhestand gesprochen. Wie ist es eigentlich bei Ihnen? Sie sind ja nun ein sehr junger Mann noch. Und ich habe jetzt erfahren, dass Sie im Oktober 73 werden. Ist Ruhestand eigentlich etwas, worüber Sie sich Gedanken machen?
Mein Vater war Freiberufler, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Er starb mit 82, aber hat bis zum letzten Lebensjahr gearbeitet. Nicht mehr ganz so viel. Aber das Schöne an freien Berufen ist, man kann auch nach dem Rentenalter in diesem Geschäftsfeld tätig bleiben. Und ich mache das gerne und deswegen, solange die Gesundheit gut ist, toi, 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 lieber arbeiten als Golfplatz.
Vielen Dank an Günther Oettinger, auch an Aleph, aber ein großes Dankeschön an alle Pioneers, die in Heidelberg dabei waren. Es war großartig, es war außergewöhnlich, den Podcast mit euch gemeinsam produzieren zu können, euch zu treffen, ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, diesen Abend in Heidelberg werden wir alle so schnell nicht vergessen. Wir touren weiter, alle Infos dazu in den Shownotes. Ich freue mich auf euch.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt es neueste Nachrichten von SpaceX und Anne Schwedt an der Wall Street erklärt uns jetzt die Hintergründe. Einen wunderschönen guten Morgen nach New York.
Guten Morgen, Gabor. Ja, bei SpaceX, da stehen tatsächlich zwei Dinge im Mittelpunkt. Zum einen ist die Aktie jetzt offiziell im Nasdaq 100-Index gelistet, also in dem Tech-Leitindex, den viele Anleger auch über einen ETF im Depot haben. Das bedeutet, Indexfonds müssen SpaceX nachkaufen. Schätzungen gehen allein bei passiven Produkten von Milliardenzuflüssen aus. Das ist ein wichtiger technischer Rückenwind nach dem doch holprigen Handel der letzten Tage. Zum anderen melden sich jetzt auch die Analysten zu Wort, weil die Stillhaltefrist nach dem IPO abgelaufen ist. Die Mehrheit der Häuser von JP Morgan bis Goldman startet mit Kaufempfehlungen, sieht also weiter viel Fantasie bei Raketenstarts, Starlink-Internet und den neuen KI-Rechenzentrumsplänen. Einzelne Stimmen wie zum Beispiel Morningstar mahnen aber, die aktuelle Bewertung sei viel zu hoch und preise sehr viele Jahre perfekter Ausführung ein. Für Anleger heißt das, SpaceX rückt durch den Indexaufstieg endgültig in den Mainstream, bleibt aber eine Hochrisikowette auf Wachstum mit nicht stabilen Gewinnen. Für die Aktie ging es gestern auch um 6,8% nach unten.
Und dann, Anne, dann hält ja der Konflikt rund um Iran weiter die Märkte in Atem. Das sieht man am Ölpreis. Wo steht der heute Morgen?
Ja, nach dem Angriff vom Iran auf einen Tanker aus Katar nahe der Straße von Hormus sind die Preise wieder nach oben geschossen. Brent-Rohöl legte im regulären Handel gut 3% zu und notierte bei rund $74 je Barrel. Die US-Sorte WTI stieg auf gut $70. Später nach Börsenschluss haben die Notierungen auch nochmal angezogen, nachdem die USA die Ausnahmegenehmigung für iranische Ölexporte widerrufen haben. Brent sprang zeitweise über $76. Für die Märkte ist das ein klares Signal. Das Waffenruheabkommen zwischen Washington und Teheran ist äußerst fragil. Jede neue Attacke im Umfeld von Hormuz kann die Energiepreise sofort wieder nach oben treiben.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass es eine Popkönigin braucht, um einem Popkönig legendäre Klänge zu entlocken. Am vergangenen Freitag hat Taylor Swift geheiratet. Und zwar so groß, wie man nur in Amerika heiratet. Sie und der Travis Kelce gaben sich im Madison Square Garden das Wort. Das große Stadion in New York, der einzig passende Ort für eine solche Hochzeit. Das ganze Spektakel, streng abgeschirmt, Fotos, Videos gibt es nicht. Einige Details aber sickern jetzt durch. 1000 Gäste waren geladen, das Brautpaar trug Kleid und Anzug von Dior. Und die Musik, ja, da stellt sich natürlich die Frage, wen soll man aufspielen lassen, wenn kaum ein Musiker berühmter ist als man selbst, als die Frau, die seit 20 Jahren Fans, vor allem junge weibliche Fans auf der ganzen Welt begeistert. Da musste auch ein Großer des Popgeschäfts ran. Paul McCartney, da half nichts. Er spielte auf der Hochzeit den alten Beatles-Hit I Wanna Hold Your Hand. Der erfolgreichste Song der Band in den USA. Das Besondere:
The last time McCartney reportedly performed the iconic track for an audience was back in 1964 per setlist.fm.
Aber für Taylor Swift hat der Paul eine Ausnahme gemacht. Es geht schließlich um die große Liebe, um die Person, deren Hand man nie mehr loslassen möchte.
Oh yeah, I'll tell you something. I think you'll understand. Can I say that something? I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand.
Ich wünsche Ihnen einen beschwingten, einen fröhlichen Start in diesen neuen Sommertag. Bleiben Sie mir gewogen. Wir hören uns morgen früh wieder. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. You let me hold.